vor meinem Namen hat sich irgendwie ein Doktortitel geschwindelt. Beim Eingang, leider ist das nicht mehr rückgängig zu machen, der Techniker ist nicht mehr da. Also das muss von meinem Vorredner stammen, von mir ist er auf jeden Fall nicht. Der Mensch braucht Hoffnung auf eine Zukunft, um die Gegenwart bewältigen zu können. Eine Stadt in den USA sollte einem Staudamm zum Opfer fallen. Das Projekt wurde 15 Jahre vorher bekannt gegeben, damit die Bewohner sich eine Zeit hätten, ein neues Zuhause zu suchen. Und von dem Zeitpunkt an, an dem das bekannt wurde, investierte niemand mehr. Keine Verbesserungen wurden mehr vorgenommen, weder Straßen, Gehsteige noch Häuser wurden noch ausgebessert, niemand reparierte mehr etwas, niemand strich mehr etwas. Von Tag zu Tag wurde die Stadt schäbiger und schäbiger. Und obwohl die Leute noch in der Stadt wohnten, sah sie bald ganz heruntergekommen aus. Und bevor die Stadt noch in den Wassermassen des Stausees unterging, war sie ein Trümmerhaufen. Warum? Ein Bewohner drückte es so aus: Wo es keine Hoffnung auf eine Zukunft gibt, da gibt es keine Kraft, in der Gegenwart zu leben. Ich denke, dieses Beispiel verdeutlicht, wie wesentlich für eine hoffnungsvolle Zukunft, für eine positive Lebensbewältigung ist. Der Mensch braucht Hoffnung auf eine Zukunft, um in der Gegenwart leben zu können. Wo es keine Hoffnung gibt, dort ist keine Kraft zu leben. Ohne Zukunft kann man die Gegenwart nicht ertragen. In seinem Roman Krebsstation schildert Alexander Solzhenitsyn den Draufgänger Jeffrin. Jeffrin ist ein Lebemann, ein Draufgänger, und eines Tages wird Krebs diagnostiziert. Eine Welt bricht über ihn zusammen, und dann in der Krebsstation fragt er seine Leidensgenossen: Wovon leben die Menschen? Und die Mitinsassen der Krebsstation antworteten etwas gleichgültig. Der eine sagte vom Geld, der andere vom Essen, wieder ein anderer vom Wasser, wieder ein anderer von der Luft. Und dann schreit Jeffrin da in der Krebsstation: Aber das reicht doch nicht. Ja, diagnostiziert Solzhenitsyn, das reicht nicht. Der Mensch lebt nämlich von der Hoffnung. Was der Sauerstoff für die Lunge bedeutet, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Hoffnungen stehen auch immer in Zusammenhang mit dem Ziel. Ein Leben muss sich auf die Zukunft hin entwerfen lassen, wenn Menschen es als lebenswert empfinden sollen. Wenn ich mein Leben auf die Zukunft hin entwerfen soll, dann brauche ich eben Ziele. Und da braucht man oft gar nicht lange nachdenken, das entwickelt sich ganz automatisch in unserem Leben und so lebt man von Etappe zu Etappe. Man hat das Ziel vor Augen, blendet andere Sachen aus und insgeheim erwarten wir, dass wenn wir angekommen sind, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir glücklich, dann haben wir es. Und das sieht dann so aus: Der Schüler sagt, wenn ich fertig bin mit der Schule, dann geht's Leben los. Und alle Hoffnungen konzentrieren sich auf diesen Punkt: Wenn ich nur fertig bin. Und wenn ich dann erst den Führerschein habe, ein eigenes Auto, gewaltig. Eines Tages ist dann soweit, dann mache ich die große Karriere, mache ich das große Geld. Aber zuerst kommt dann noch die große Liebe. Und ich finde den Traumpartner. Dann wieder eine neue Etappe, wenn die Kinder da sind. Alle Hoffnungen konzentrieren sich auf die Kinder, dass aus ihnen etwas wird und dass sie dann das, was man selber vielleicht nicht geschafft hat, verwirklichen. Dazwischen Hoffnung auf eine schöne Reise, Hoffnung vielleicht auf ein Abenteuer, auf einen schönen Urlaub. Dann Hoffnung auf die Zeit in der Pension, wo man all das macht, was man sich eigentlich lange schon vorgenommen hat und was man alles schon tun wollte. Manche Leute gehen ja nicht in den Ruhestand, sondern in den Unruhestand. Diese Hoffnungen beflügeln uns, diese Hoffnungen motivieren uns, aber sie nehmen ab, je älter wir werden. Mit dem Leben ist es so, man wartet immer darauf, dass es endlich losgeht. Und plötzlich merkt man, dass man ja schon die Mitte überschritten hat und ist immer noch nicht losgegangen. Man wartet immer noch, bis es endlich passiert. Die Amerikaner haben ein Wort dafür, Midlife Crisis. Aber die Midlife Crisis gab es schon lange, bevor es das Wort gab. Friedrich Schiller schreibt, was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe, die der Mensch, der Vergängliche, baut? Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe, die der Mensch, der Vergängliche, baut? Was wird aus all dem am Ende, was man sich so im Leben erhofft hat, die Entwürfe des Herzens, manchmal zerplatzen sie wie Seifenblasen. Gerade wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, platzen immer wieder Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen, Träume. Darauf folgt Ernüchterung und Enttäuschung. Im Leben bedeutet ja auch immer Hoffnungen begraben. Im Laufe des Lebens muss man so manche Hoffnung zu Grabe tragen. Was hat man sich nicht alles für Hoffnungen gemacht? Was hat man sich nicht alles erhofft? Vom Beruf vielleicht, von der Ehe, von den Kindern, ja vom Leben generell. Und so wie es im Kleinen ist, so ist es auch im Großen. Wie es im Leben des Einzelnen immer wieder heißt, Hoffnungen zu begraben, so ist es in der Völkergeschichte. Jemand hat einmal gesagt, die Geschichte ist ein großer Friedhof, besetzt mit den Grabsteinen gestorbener Zukunftshoffnungen. Da waren einmal zunächst einmal die Utopisten. Ja? Sie träumten von der Insel Utopia, von einem Schlaraffenland, von dem aus eine neue Welt gebaut werden soll. Eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Hass, eine Welt ohne Lüge und ohne Qual. Karl Marx wollte den neuen Menschen erziehen, der dann eine neue Welt baut. Er schrieb an Ludwig Feuerbach 1843, neue Menschen brauchen wir. Adolf Hitler hat das tausendjährige Reich verheißen und Millionen in seine Zukunftsperspektive mitgerissen. Mao Zedong verkündigte eine weltweite goldene Zukunft. Er schreibt, der Sozialismus verspricht Selbstentfaltung durch Antiautorität und eine heile Welt durch Umverteilung der Güter. Im Moskauer Lehrbuch Grundlagen des Marxismus und Leninismus liest sich das so. Der Kommunismus bringt den endgültigen Triumph der menschlichen Freiheit mit sich. Im Buxberger Glaubensbekenntnis schrieb der Philosoph Ludwig Feuerbach, ich glaube an den Menschen. Ich glaube an den Heiligen Geist des Fortschritts. 1950 schrieb der Zukunftsforscher Professor Lowe in seinem Buch, so wird es kommen. Krankheiten werden durch einen Elektronenarzt diagnostiziert werden. Ersatzteile für alle kranken Glieder und Organe des menschlichen Körpers werden griffbereit eingelagert sein. Wir alle, jeder Mensch wird viel Zeit und wenig Arbeit haben. Und heute? Was ist geblieben von diesen aufgeblasenen Illusionsluftballons? Zerplatzt sind sie alle. Grabsteine beerdigter Hoffnungen auf dem Friedhof der Geschichte sind sie. Und was kommt nach den zerplatzten Hoffnungen? Manche Menschen hoffen immer, dass sie irgendwann einmal das ganz große Glück machen, das ganz große Losziehen, einen Lotto-Zwölfer oder den Traumpartner oder irgend sowas. 1954 bekam Ernest Hemingway für die Meistererzählung Der alte Mann und das Meer den Literaturnobelpreis. In dieser Erzählung schildert Hemingway einen alten Fischer, der das ganze Leben lang auf das große Glück hofft. Er lebt von der Hand in den Mund, inzwischen bereits alt geworden, hofft er immer noch auf den einen großen Fang. Dann, eines Tages, ist es soweit. Er ist weit draußen auf dem Ozean, viel weiter als sonst. Er hat einen riesigen Fisch an der Leine und mit dem ganzen Geschick der lebenslangen Erfahrung gelingt es dem Fischer nach tagelangem Kampf, den großen Fisch ins Schlepptau zu nehmen. Mit harten Ruderschlägen treibt er in den Hafen zurück, motiviert von der Hoffnung, auf eine Zukunft. Im Kopf errechnete er bereits den Preis, den der Fisch auf dem Markt erzielen würde. Plötzlich wird das Wasser rot. Haifische kommen aus der Tiefe und fressen an seinem großen Fisch. Mit letzter Kraft kämpft der Alte gegen die Raubtiere. Mit der Axt zertrümmert er einigen Haien den Kopf. Aber es sind viele, zu viele. Und am Ende, als er in den Hafen einfährt, hatte nur noch das Skelett des großen Fisches am Rumpf seines Bootes gebunden. Todmüde fällt er ins Bett. Wieder nichts mit dem großen Fang. Wieder nichts mit der Zukunft. Und ich dachte, geht es nicht vielen Menschen im Leben so wie diesem Fischer in der Geschichte? Tag für Tag knoten sie ihr Lebensboot los, rudern voller Hoffnung hinaus ins Leben. Eines Tages, wenn ich dieses oder jenes erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich für immer glücklich. Und dann, wenn sie tatsächlich das eine Ziel oder das andere Ziel, das sich gesetzt haben, erreichen, dann stellen sie sehr oft fest, dass es nicht mehr ist wie dieses Skelett des Fisches. Sobald man es erreicht hat, ist es nichts mehr. So war es im Leben des Schriftstellers selbst. Seine Erzählung scheint autobiografisch zu sein, letztendlich die Lebensgeschichte des Dichters selbst. Am 2. Juli 1961 nahm Hemingway sein Lieblingsgewehr, ein mit Silber eingelegtes Jagdgewehr, aus dem Ständer, steckte beide Läufe in seinen Mund, drückte beide Abzüge und die Explosion riss ihm den Kopf fast vollständig weg. Selbst die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis, das war für ihn nicht mehr als das Skelett eines Fisches. Davon konnte er nicht leben. Dieser Mann hatte Begabung, dieser Mann hatte Reichtum, dieser Mann hatte Ruhm. Aber was ihm fehlte, war die Hoffnung. Selbst ein so hochbegabter Mensch konnte sich selbst keine dauerhafte Hoffnung auf eine Zukunft schaffen. Der Mensch braucht Hoffnung zum Leben. Und diese Hoffnung kann der Reichtum nicht geben. Diese Hoffnung kann der Ruhm nicht geben. Und diese Hoffnung können wir uns selbst nicht geben, aus uns selbst. Ich habe kürzlich einen Weltbestseller-Roman gelesen. Man denkt, der muss mal sowas lesen, ja, Weltbestseller. Ja, der heißt Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Aber die Weisheit, um das wahre Lebensglück zu finden, die in diesem Roman verkündigt wurde, lautet folgendermaßen. Auf den Punkt gebracht, man muss sich selbst sein. Man muss sich selbst treu sein. Man muss das leben, was wir im Inneren fühlen, was wir im Inneren sind und was wir wollen. Authentisch. Und ich denke, das ist, was viele Menschen heute glauben. Das ist das wahre Leben. Wenn ich mich auslebe, wenn ich das leben kann, was ich wirklich bin, was ich wirklich will, wenn ich mich nicht von der Gesellschaft rundherum irgendwie, wenn ich entsprechen muss. Aber das authentische Leben, das kann keine Hoffnung geben. Es ist offensichtlich nicht so, dass ein solches Leben dauerhafte Hoffnung gibt. Es gibt nämlich eine Reihe von Menschen, die alles in ihrem Leben verwirklichen konnten, was sie wollten und doch in großer Hoffnungslosigkeit lebten und starben. Hemingway war ein passionierter Jäger. Er lebte seinen Traum, konnte alles machen, was er wollte, hatte das Geld dazu. Aber das gab ihm keine Hoffnung. Bert Brecht war der berühmteste deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Ein Mann mit Weltruhm, umgeben von den schönsten Frauen seiner Zeit, der in seinen Theaterstücken sich selbst verwirklichen konnte und er schrieb das, was er wirklich dachte. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund. Aber horchen wir, was er am Ende seines Lebens schrieb. Er schreibt, ich habe keine Hoffnung. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Brecht hatte alles, nur keine wirkliche Hoffnung. Er nennt die Hoffnungen, auf die er sich im Leben so stützte, am Ende Irrtümer. Selbsttäuschungen. Er sah sich am Ende seines Lebens dem Nichts gegenüber. Traurig. Der Mensch lebt von der Hoffnung, schreibt Solzhenitsyn. Aber er lebt nicht von irgendeiner Hoffnung. Nicht von Illusionen, von Träumereien, nicht von Utopien und Fantasien. Er braucht eine begründete Hoffnung, eine wirkliche Zukunft. Alles andere ist Betrug, ja, Selbstbetrug. Davon kann man nicht leben und davon kann man nicht sterben. Die Flucht ins Ich ist eine Form der Hoffnungslosigkeit. Viktor Frankl schreibt, der Rummel um die Selbstverwirklichung ist ein Symptom des Scheiterns. Selbstverwirklichung sucht nur derjenige, der unfähig ist, den Sinn seines Lebens in etwas anderem zu finden, als in seinem Egoismus. Das Lustprinzip wird zum Dogma der Hoffnungslosen. Dabei wird Trieberfüllung mit Sinnerfüllung verwechselt. In der Suche nach Halt und Hoffnung ergreifen manche Menschen den Aberglauben. Man lässt sich die Karten legen, man liest das Horoskop, man nimmt das Maskottchen mit in den Reisekoffer, man montiert das Hufeisen auf das Auto. Es gibt wohl kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, die es sich leisten kann, das Horoskop nicht abzudrucken. So verbreitet ist der Aberglaube unter uns. Aber Aberglaube ist nur ein Strohhalm, der hält nicht. Hinter dem Aberglauben ist keine Wirklichkeit. Der Aberglaube kommt aus der Vorstellungswelt des Menschen. Er ist ein mentales Konstrukt des menschlichen Geistes, aber keine Realität ist dahinter. Er führt entweder zur Enttäuschung oder zur Versklavung. Der Kirchenvater Augustinus hat geschrieben, als freier Mensch gehst du zum Wahrsager, aus dessen Sklave gehst du wieder nach Hause. Was ist nun eine begründete Hoffnung, eine wirkliche Zukunft? Und schon nach kurzem Nachdenken wird deutlich, dass wir über diese menschlichen Hoffnungen, die wir uns so setzen, eine Hoffnung brauchen, eine Hoffnung, die weiter reicht als der Tod. Bert Brecht war Nihilist. Er glaubte, dass mit dem Tod alles aus ist. Am Ende seines Lebens war deshalb die Hoffnungslosigkeit sein letzter Gesellschafter. Der todkranke Jeffrey im Roman von Solzhenitsyn wollte mehr als Lebensmittel, Geld, Essen und Trinken. Er wollte mehr als diese Dinge für das Leben. Er wollte eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Der Philosoph Martin Heidegger schreibt, wenn Gott als der übersinnliche Grund und das Ziel alles Wirklichen tot ist, dann bleibt nichts mehr, woran der Mensch sich halten und wonach er sich richten kann. Der Nihilismus, der unheimlichste aller Gäste, steht vor der Tür. Heidegger nennt den Nihilismus, dass mit dem Tod alles aus ist, den unheimlichsten aller Gäste. Er setzt jeder Hoffnung ein Ende. Der italienische Dichter Dante schrieb diese berühmte göttliche Komödie. Und in diesem Theaterstück, da ist über den Eingang der Hölle ein Schild angebracht mit der Inschrift, Last, die hier eingeht, alle Hoffnung schwinden. Dante sah die Hölle vor allem als einen Ort, wo es keine Hoffnung mehr gibt, absolute Hoffnungslosigkeit. So, was ist nun eine begründete Hoffnung, eine wirkliche Zukunft über dieses Leben hinaus? Inmitten dieser Wirren des Lebens, inmitten all dieser menschlichen Versuche, dem Leben Sinn, Halt, Ziel, Hoffnung zu geben, steht die Botschaft der Hoffnung des Evangeliums. Die Apostel haben die Summe der christlichen Botschaft in diesem einen Wort zusammengefasst. Evangelium. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet frohe Botschaft. Das alte Griechenland war eine Föderation von Stadtstaaten. Diese Städte rivalisierten miteinander um Handelsmärkte und Kolonialherrschaft. Dabei gab es häufig Krieg zwischen den Staaten. Dabei, bei diesen Kriegen, begegneten sich die wehrfähigen Männer auf einem neutralen Schlachtfeld weit außerhalb der Städte. Von Sieg und Niederlage hing das Leben der Zurückgebliebenen ab. Sieg ihrer Soldaten bedeutete Reichtum, Frieden. Niederlage bedeutete Sklaverei oder Tod. Während der Schlacht warteten sie daheim ängstlich, gespannt auf die Nachricht, auf die Botschaft. Alte Männer, alte Frauen, nicht wehrfähige Männer, Kinder, Jugendliche. Und schließlich kommt der Läufer angerannt. Er keucht. Welche Nachricht wird er bringen? Sieg oder Niederlage? Er ruft schon von Weitem, man kann ihn nicht verstehen. Und dann kommt er näher und man hört nur ein Wort. Evangelium. Evangelium. Und dann fallen sich die Leute in die Arme und sie umarmen sie. Und jeder wiederholt das Wort Evangelium. Wir leben, wir sterben nicht. Die Apostel haben die Summe der christlichen Botschaft mit diesem einem Wort überschrieben. Evangelium, eine frohe Botschaft vom Leben, vom ewigen Leben. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Alles Zeitliche kann unser Herz deshalb nicht ausfüllen. Das ist der Grund dafür, dass wir mit dieser Ahnung leben, dass diese 70, 80 Jahre nicht alles sind und nicht alles sein kann, das es gibt. Das ist der Grund, warum der Nihilismus so ein furchtbarer, grausamer Gast ist am Ende des Lebens. Wir sind nicht für die Dinge geschaffen, sondern für den Schöpfer aller Dinge. Von ihm geschaffen, zu ihm hin geschaffen. Und nichts anderes kann das Herz letztendlich füllen als Gott selbst. Er ist die letzte Glückseligkeit, auf die hin wir geschaffen sind. Und deshalb sind wir trotz vieler guter Dinge, die wir haben, oft nicht gute Dinge. Denn wir sind nicht für die Dinge geschaffen, sondern für ihn. Augustinus, der Kirchenvater, schreibt, ruhelos ist das Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Das Evangelium von Jesus Christus gibt bereits seit 1000 Jahren Menschen diese Hoffnung des ewigen Lebens. Eine Hoffnung, die hält im Leben und im Sterben. Es gibt diese Hoffnung, weil sie Menschen in Verbindung bringt mit dem lebendigen Gott, für den sie eigentlich geschaffen sind. Das Leben im christlichen Glauben wird als ein Leben der Hoffnung charakterisiert. Ich zitiere aus dem 1. Petrusbrief in Kapitel 1, wo es heißt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das der Himmel für euch bereithält. Der Titel für eine Bibelübersetzung lautet Hoffnung für alle. Gott bietet im Evangelium jedem Menschen diese Hoffnung an, egal ob alt oder jung, reich oder arm, Mann oder Frau, egal welche Hautfarbe, welche Volkszugehörigkeit, ob klug oder weniger klug. Das Evangelium ist die einzigartige Hoffnung für alle Menschen. Das Leben als Christ ist deshalb ein Leben der Hoffnung, weil sich diese Hoffnung nicht auf etwas gründet, was der Mensch baut, was aus dem Menschen kommt, sondern auf etwas, was Gott getan hat. Gott hat die Brücke zum Menschen geschlagen, indem er Jesus Christus sandte und Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung Jesu Christi ist kein Illusionsluftballon. Jesus Christus ist tatsächlich leiblich aus dem Grab auferstanden. Über 500 Augenzeugen haben ihn nach seiner Auferstehung lebend gesehen. Das ist nicht irgendeine Hoffnung. Das ist nicht Träumerei, Utopie oder Fantasie, sondern ein Ereignis der Geschichte. Er selbst sagte, Jesus Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und nachdem er dies gesagt hatte, rief er einen Mann, der bereits 4 Tage im Grab gelegen hatte, tot war, aus dem Grab heraus und er lebte. eine lebendige Hoffnung. Christliche Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Sie geht weit über den Tod hinaus in das ewige Leben. Sie ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen, sondern dem Leben der Auferstehung. Jesus lebt. In diesem Leben ist der Tod immer vor uns. Egal wie alt wir sind, egal wie jung wir sind. Sobald wir geboren werden, steuert unser Leben auf das Sterben zu. Unaufhaltsam, wie der Sand in einer Sanduhr nach unten tropft, geht unser Leben Richtung Tod. Auferstehung ist genau umgekehrt. Da liegt der Tod hinten und das Leben vorne. Und man geht nach der Auferstehung dem Leben entgegen. Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. Der Tod liegt hinter ihm. Christsein bedeutet, eine großartige ewige Hoffnung in sich zu tragen und einem ewigen Ziel entgegenzuleben. Die Auswirkung des christlichen Glaubens ist eine feste Hoffnung, die von anderen gesehen wird. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das heißt, als Christ wird man nicht daran erkannt, wie viel man betet oder wie fromm seine Sprache ist, sondern Petrus sagt, es werden diejenigen, die nicht Christen sind, von euch Rechenschaft fordern über die Hoffnung, die in euch ist. Die Hoffnung wird gesehen. Es wird gesehen an eurem Leben, dass ihr eine Hoffnung habt, die weit über diesen Tod und über dieses Leben hinausgeht. Der Tod, die Vergänglichkeit ist ja, die alle menschlichen Hoffnungen am Ende zerplatzen lässt. Und so schön auch die Ziele sind, die man sich steckt, am Ende zerplatzen sie. Der Tod, der Wurm im Lebensapfel, hat jemand gesagt. Ein Mann wollte an der Börse reich werden. Und eines Tages hatte er einen Traum. Und von was träumt man, wenn man reich werden will? Nun, in seinem Traum sah er einen Engel. Und dieser Engel sagte zu ihm, du hast einen Wunsch frei. Er wünschte sich die Tageszeitung von einem Jahr in der Zukunft. Kaum hatte er seinen Wunsch ausgesprochen, schon lag die Tageszeitung vor ihm. Kontrolliert das Datum, stimmt. Tatsächlich, schnell zu den Börsenberichten. Boah! Und er notierte. Er notiert und notiert und notiert. Der Bleistift raucht schon fast gewaltig. Hätte ich nie gedacht. Als er die Zeitung wieder weglegte, fiel sein Blick auf die Todesanzeigen. Und er war nicht wenig überrascht und schockiert, als er darunter seinen eigenen Namen las. Der, den der Tod nicht weiser macht, hat noch nie mit Ernst an ihm gedacht. Der, den der Tod nicht weiser macht, hat noch nie mit Ernst an ihn gedacht. Wer Hoffnungen hegt, die den Tod ausschließen, wird sie früher oder später begraben müssen. Ein Mann sagte einmal zu mir nach dem Tod seiner Frau, und was haben wir uns nicht alles für die Pension vorgenommen, was wir gemeinsam unternehmen wollten. Und jetzt ist alles vorbei. Ja, so ist das Leben. Der Tod ist die große Unbekannte in unserem Leben. Und angesichts dieser Tatsache unseres Sterbenmüssens tut sich in uns eine tiefe, tiefe Sehnsucht auf. Normalerweise sind diese Tatsachen nicht immer vor unseren Augen. Normalerweise denken wir nicht an den Tod, wir blenden das aus. Aber wenn wir durch den Tod einer nahestehenden Person vielleicht an das Sterben herangeführt werden, dann sind diese Fragen wieder ganz präsent. Wir spüren dann etwas von diesem Unbegreiflichen des Todes und wir spüren etwas, das wir eigentlich leben wollen. Mit dem Tod konfrontiert spüren wir diese Ohnmacht, in der wir stehen. Über uns ist etwas verfügt und wir müssen uns fügen, geboren werden, wachsen, verfallen, alt werden, sterben. Es ist verfügt. Heute leben wir in einer Zeit, in der man den Eindruck hat und in der es scheint, dass man alles machen kann und dass alles machbar ist. Aber in solchen Momenten spüren wir dann unsere Ohnmacht. Da spüren wir, dass wir das Eigentliche nicht machen können, dass das Eigentliche uns widerfährt. In solchen Momenten sind wir klein und hilflos. Und inmitten dieser Welt des Schwindens, inmitten dieser Welt, in der alles vergeht und in der alle Hoffnungen zerplatzen, gibt es eine lebendige Hoffnung, das Evangelium von Jesus Christus. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Das Evangelium richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckliche, unverderbliche, ewige Erbe, das Gott eigentlich für den Menschen vorgesehen hat und im Himmel bereit hat. Und deshalb ist das Evangelium etwas, was durch das Leben trägt und beim Sterben nicht bricht. Ein Seelsorger hat einmal zu mir gesagt, der Mensch braucht scheinbar viele Dinge zum Leben, aber zum Sterben braucht er nur Jesus Christus. Die christliche Hoffnung ist eine sichere Hoffnung. Eine sichere Hoffnung, die nie wie eine Seifenblase zerspringen wird, weil sie bereits geschehen ist. Nämlich die Auferstehung aus den Toten von Jesus Christus. Die Bibel redet davon, dass wir durch diese Hoffnung für unsere Seele einen Anker bei Gott haben. Ich zitiere aus dem Hebräerbrief, da heißt es, das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Millionen von Menschen in der Geschichte und heute können sagen, das ist wahr in meinem Leben. Ich habe wirklich meinen Anker für meine Seele bei Gott. Ich habe diese lebendige Hoffnung in meinem Herzen. Und ich bin verbunden mit dem lebendigen Gott und das gibt meinem Leben Halt und Sicherheit. Die Sicherheit des Gläubigen liegt darin, dass er sich an Jesus Christus gebunden hat und dass er mit Jesus Christus verbunden ist. Und in dieser Verbindung mit Jesus Christus das ewige Leben hat. Und Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten und er lebt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Da schreibt der Apostel Johannes, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Sohn Gottes. Gott hat ewiges Leben gegeben, großartig. Ewiges Leben ist eine Gabe. Das ist nicht etwas, was der Mensch sich erwirken kann, was er aus sich hervorbringen kann, sondern Gott gibt es. So wie das irdische Leben ist ein Geschenk, ist eine Gabe Gottes. Und so ist das ewige Leben ebenfalls eine Gabe. Gott hat es bereits gegeben in der Vergangenheit, indem er Jesus Christus gegeben hat. Das Leben ist in seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch wurde, der starb und wieder auferstanden ist. Ich möchte diese Aussage aus dem 1. Johannesbrief illustrieren mit einer Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Da war ein reicher Mann und er hatte ein schweres Schicksal. Seine Frau starb früh und er lebte mit seinem Sohn allein. Er war Kunstliebhaber und bald auch sein Sohn. Gemeinsam bereisten sie Europa auf der Suche nach Schätzen. Die Wände ihres Hauses waren mit den wertvollsten Gemälden geschmückt. Rembrandt, Monet, Van Gogh. Und dann kam der Krieg. Der junge Mann wurde eingezogen und schon nach wenigen Wochen erhielt der Vater ein Telegramm, dass der Junge vermisst würde. Wenig später bestätigten sich die Befürchtungen, der Sohn war gefallen. Verzweifelt und mit großem Schmerz im Herzen sah der Mann in die Zukunft. Nach einigen Monaten klopfte es an der Tür. Draußen war ein junger Soldat mit einem Paket in den Händen. Er sagte, ich bin mit ihrem Sohn zusammen an der Front gewesen. Wir waren befreundet. Der Mann bat den Kameraden seines Sohnes herein. Ihr Sohn hat immer wunderbar von Ihnen und von Ihrer Liebe zur Kunst gesprochen, berichtete der Soldat. Ich bin selber ein Künstler, wenn auch nur ein sehr bescheidener, aber ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Der alte Herr öffnete das Paket. Es enthielt ein Porträt seines Sohnes, das der junge Soldat gemalt hatte. Überglücklich bedankte er sich bei dem jungen Mann, nahm eines der großen Werke von der Wand und hängte das Bild seines Sohnes über den Kamin auf. Einige Zeit später wurde der alte Mann krank und er starb. In seinem Testament hatte er festgelegt, dass nach seinem Tod alle Bilder versteigert werden sollten. Sammler aus aller Welt hatten sich eingefunden, höchst begierig, eines der wertvollen Kunstwerke zu ersteigern. Doch die Auktion begann mit einem Gemälde, das nicht auf der Liste stand. Es war das Porträt seines Sohnes. Der Auktionator bat um das erste Gebot. Es herrschte Schweigen im Raum. Minuten vergingen, niemand sprach ein Wort. »Rufen Sie doch die guten Sachen zuerst aus«, rief einer. »Deshalb sind wir ja gekommen«, zustimmendes Gemurmel. »Nein«, sagte der Auktionator, »wir müssen zuerst dieses Bild veräußern.« Schließlich hob ein alter Mann seine Hand und sagte, »Würden Sie $10 akzeptieren?« »Ich habe den Jungen gekannt und ich nehme das Bild gern.« Der Auktionator blickte in die Runde. $10 sind geboten. Bietet jemand mehr?« Wieder ungeduldiges Schweigen. Dann fuhr er fort. $10 zum Ersten, $10 zum Zweiten, $10 zum Dritten. Der Hammer fiel, begleitet von allgemeiner Erleichterung. Der Auktionator schaute in die Menge und sagte, die Auktion ist beendet. Unglaube erfüllte den Raum. Was soll das heißen, beendet? Was ist denn jetzt mit dem Van Goghs und den Rembrandts? Der Auktionator sagte und zuckte mit den Schultern, das ist leicht zu beantworten. Es war der Wille des Verstorbenen im Testament verankert. Wer das Bild des Sohnes nimmt, bekommt alles andere mit. Genau so, liebe Freunde, ist es mit dem Testament, das Gott der Vater gemacht hat, dem Neuen Testament. Dort haben wir jetzt gelesen in 1. Johannes 5. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Wer sein Leben an den Sohn Gottes, an Jesus Christus bindet, der bekommt alles andere mit. Das ewige Leben, die neue Welt, das himmlische Erbe, die großartige Hoffnung. Hoffnung für alle. Und weiter schreibt da Johannes, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Christliche Hoffnung ist nichts Ungewisses. Es ist eine Gewissheit, die sich auf Gottes Wort stützt. Glauben ist ja nicht etwas Mystisches. Glauben heißt ja, Gott handelt, Gott sagt etwas, ich vertraue darauf und baue mein Leben darauf. Das ist Glauben und da setze ich meine Hoffnung darin. Und darum ist die Hoffnung in Gottes Wort eine sichere Hoffnung. Gott sagt, und ich glaube es, dadurch kann ich sicher sein, Gott lügt nicht und darin kann ich Ruhe finden. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Wer Jesus hat, hat die Hoffnung, das ewige Leben, den Himmel, einfach alles. Er bekommt alles andere mit. Der Glaube an Jesus Christus ist wie ein Anker in den Himmel selbst. Die Hoffnung des ewigen Lebens ist für jeden Menschen zum Greifen nah, auch für jeden Menschen hier herinnen. Und diese Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus.